Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Beim Atommülltransport ins Zwischenlager Gorleben hat es gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gegeben. Mehrere Menschen wurden verletzt. Beide Seiten gaben sich gegenseitig die Schuld an der Eskalation. Der Zug war am Freitag in Valognes in Frankreich gestartet. Aus der Wiederaufarbeitungsanlage La Hague transportiert er 11 Spezialbehälter mit deutschem Atommüll. Zurzeit befindet sich der Zug zwischen Lüneburg und Dannenberg. Dort sollen die Atommüllbehälter auf Lastwagen umgeladen und nach Gorleben gebracht werden.
Schienenblockade in der Dunkelheit auf den letzten Kilometern des Castor-Zuges kurz vor Dannenberg. Wieder besetzen Hunderte die Gleise, wieder räumt die Polizei. Bilder, die sich im Laufe des Tages wiederholen. Seit den Morgenstunden versuchen mehrere tausend Aktivisten, den Weg des Atommülltransports zu blockieren, auch indem sie Schotter aus dem Gleisbett entfernen. Die Polizei räumt wie angekündigt energisch die Schienen und verteidigt den Einsatz von Schlagstöcken, Pfefferspray und Wasserwerfern. Beamte seien von Demonstranten angegriffen worden.
Hier hat es Attacken auf Polizeibeamte gegeben, durch Steinwürfe, durch Pyrotechnik. Sie haben im Bild gezeigt, dass ein Sonderwagen aus Schleswig-Holstein gebrannt hat. Das zeigt also die Friedlichkeit dieser Menschen. Und ich sage ganz klar, was die letzten Dinge angeht, die ich gesagt habe, haben wir einen anderen Level als im Einsatz davor. Und ich bleibe dabei, wir werden an der Schiene nicht dulden, dass man die Gleise herausnimmt, beschädigt, sodass wir mit dem Transport nicht mehr fahren können. Das ist eine andere Qualität in diesem Jahr, das muss man einfach sehen.
Die Bürgerinitiativen kritisieren, die Strategie der Polizei sei überzogen und mahnen alle Beteiligten zu Gewaltlosigkeit.
Wir haben heute Morgen erklärt, nach den Ereignissen, dass wir alle Seiten aufrufen, sich besonnen zu verhalten. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Wir wollen keine Gewaltdebatte. Wir wollen eine Debatte um den Atomausstieg und um Gorleben.
Während der Atommüllzug mit kurzen Stopps sich dem Wendland nähert, blockieren rund 1000 Menschen die Straße vor dem Ziel, dem Zwischenlager in Gorleben. Zeitweise gesellt sich auch die Bundesvorsitzende der Grünen zu den Demonstranten. Deren Ziel, eine möglichst große Verspätung des Transports.
Wir können ihn ein Stückchen weit aufhalten und das ist eine Anklage an die Regierung.
Zunächst muss der Atommüllzug den Verladebahnhof Dannenberg erreichen. Hier werden die Castor-Behälter dann umgeladen und auf Tiefladern nach Gorleben transportiert.
Zur Situation im Wendland, jetzt live aus Dannenberg, Thorsten Habke.
Die Hälfte dieser kniffligen Strecke zwischen Lüneburg und Dannenberg hat der Castor-Zug inzwischen passiert, aber er steht, denn es sitzen Demonstranten auf den Schienen. Die Polizei kann im Augenblick nicht sagen, wie viele es genau sind. Die Demonstranten selbst sprechen von mehreren tausend. Noch hat die Räumung dieser Demonstranten nicht begonnen. Es ist eine friedliche Sitzblockade, sagt die Polizei. Das heißt, die Menschen sollen weggetragen werden. Solange sie dort sitzen allerdings, kommt der Zug nicht voran. Und insofern ist völlig offen, wann er hier den Fahrladebahnhof erreicht. Und damit ist auch offen, wann er sein eigentliches Ziel, das Zwischenlager in Gorleben, erreichen kann. Und damit zurück nach Hamburg.
Die Proteste der Atomkraftgegner richten sich zum einen dagegen, dass bislang ausschließlich der Standort Gorleben als mögliches Atommüllendlager erkundet wird. Zum anderen kritisieren sie generell die Energiepolitik der schwarz-gelben Koalition, vor allem die kürzlich verabschiedete Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke. Bundesumweltminister Röttgen verteidigte nochmals den Kurs der Regierung.
Am Tag erneuter Castor-Transporte versucht Bundesumweltminister Röttgen, die Kritik der Atomkraftgegner zu entkräften. Im ARD-Politikmagazin Bericht aus Berlin wehrt sich Röttgen dagegen, dass Kritiker die Laufzeitverlängerung mit der Endlagerfrage verknüpfen. Er sehe keinen Zusammenhang.
Die Frage der Endlagerung von hochradioaktiven Abfällen stellt sich völlig unabhängig von der Frage der Laufzeitverlängerung. Völlig unabhängig, weil wir seit 40 Jahren und länger Kernenergie nutzen, daraus Strom erzeugt haben und daraus fallen Abfälle an aus der Vergangenheit. Und darum haben wir eine Verpflichtung aus vorangegangenem Tun. Das ist unabhängig von der Laufzeitverlängerungsfrage.
Dagegen sehen die Grünen sehr wohl einen Zusammenhang zwischen Laufzeitverlängerung und Endlager.
Wer in Deutschland nicht weiß, was mit dem Atommüll passieren soll, wer sich weigert, ein Endlagerauswahlverfahren auf den Weg zu bringen, der darf nicht Laufzeiten verlängern.
Die Bundesregierung will den Salzstock in Gorleben trotz Zweifel an der Eignung weiter als künftiges Endlager erkunden. Mit jedem weiteren Castortransport, so die Sorge der Bürger im Wendland, könnte die Wahrscheinlichkeit für die Einrichtung eines Endlagers in Gorleben steigen. Die Linkspartei fordert die Bundesregierung zum Einlenken auf.
Die Menschen finden sich einfach nicht damit ab, dass ihnen eine Gefahr aufgedrückt werden soll, die ihre Zukunft, die Zukunft ihrer Kinder und Enkel bedroht. Und die Bundesregierung ist wirklich aufgefordert, diese Proteste ernst zu nehmen.
Wegen der Proteste im Wendland will Bundesumweltminister Röttgen jetzt selbst in die Region reisen.
Die Partei Die Linke hat erstmals im größeren Kreis über ihr künftiges Programm diskutiert. In Hannover debattierten etwa 600 Mitglieder über einen Entwurf, den die früheren Vorsitzenden Lafontaine und Bisky vor einem halben Jahr vorgelegt hatten. Parteiintern umstritten sind unter anderem die Forderung nach einem absoluten Verbot von Auslandseinsätzen der Bundeswehr sowie die Bedingungen für eine Regierungsbeteiligung.
Sie wollen ihr Profil schärfen. Deshalb rief die Linkspartei auf zu einer Debatte über den Entwurf ihres Parteiprogramms. Möglichst konkret soll es werden, so will es zumindest die Vorsitzende.
Bei unserem Programm, liebe Genossinnen und Genossen, geht es um mehr als um eine Selbstverständigung innerhalb unserer Partei. Es geht um die Erreichung ganz konkreter gesellschaftlicher Ziele mit ganz konkreten Mitteln.
Seit dem Zusammenschluss von Linkspartei PDS und der westdeutschen WASG ist die Linie der Partei nur in Eckpunkten festgelegt. Ein Grundsatzprogramm gibt es nicht. Doch je konkreter es werden soll, desto härter das Ringen, besonders bei der Haltung zu künftigen Regierungsbeteiligungen.
Was, denke ich, überhaupt nicht sinnvoll ist, ist uns als Linke unter Verkauf unserer Seele und unter Verkauf im Grunde der Interessen unserer Wähler in Regierungen zu integrieren.
Ein Appell an Prinzipientreue, auch von Oskar Lafontaine.
Wenn es die Linke jetzt noch nicht gäbe, dann müsste man sie erfinden, weil wir bisher nur neoliberale Parteien hatten und wir brauchen eine Partei, die diesen Konzepten wirklich etwas entgegenstellt.
In einem Jahr entscheidet die Parteibasis in einer Urabstimmung endgültig über das Programm.
Es ist nicht länger ein Lagerkampf zwischen Ost und West. Der tiefe Riss in der Partei verläuft jetzt zwischen Dogmatikern und Pragmatikern. Wessen Handschrift das Parteiprogramm schließlich tragen wird, ist noch nicht absehbar. Auch 3 Jahre nach ihrem Zusammenschluss hat die Partei Die Linke ihre Identität offenbar noch nicht gefunden.
Im südasiatischen Myanmar ist erstmals seit 1990 ein neues Parlament gewählt worden. Ein Sieg der autoritär regierenden Militärjunta und der ihr nahestehenden Parteien gilt als sicher. Die Abstimmung fand unter Ausschluss ausländischer Medien und unabhängiger Wahlbeobachter statt. Die Oppositionspartei der Friedensnobelpreisträgerin Suu Kyi hatte zum Boykott der Wahl aufgerufen.
Heute in einem Wahllokal in Yangon. Es sind die ersten Wahlen seit 20 Jahren in Myanmar, früher Birma oder Burma genannt. Seit fast 50 Jahren herrscht dort das Militär und das hat die Wahl so organisiert, dass praktisch nur ihm genehme Parteien eine Chance haben. Auflagen und Regeln machen es der zersplitterten Opposition fast unmöglich, im neuen Parlament eine entscheidende Rolle zu spielen. Bilder von Aung San Suu Kyi am Hauptquartier ihrer Partei. Die prominenteste Oppositionsfigur steht unter Hausarrest. Ihre Partei hält die Wahl für eine Farce und nimmt nicht daran teil. Nur eine von ihr abgespaltene Gruppe trat an. In den Prachtbauten für das neue Parlament in der Hauptstadt Naypyidaw ist ein Viertel aller Sitze für vom Militär ernannte Offiziere reserviert. Vom Nachbarland Thailand aus verfolgt eine Exilorganisation die Wahlen. Die Democratic Voice of Burma hat Beobachter in Myanmar, die heimlich übers Internet Informationen liefern. Es gibt Meldungen von vereinzelten Achtungserfolgen der Opposition. Der Opposition ging es nie um einen großen Sieg, sondern darum, im neuen System dabei zu sein. Burma sagte, wird nie mehr so sein wie früher. Aber niemand hier zweifelt, dass das Militär sich zum Sieger erklären wird, wenn morgen das Wahlergebnis verkündet wird.
Bringt diese Wahl nun einen Funken Hoffnung auf Demokratisierung oder ist sie nur ein Manöver zur Fortsetzung der Militärdiktatur unter einem zivilen Mäntelchen? Die Meinungen der Beobachter sind gespalten. Doch selbst wenn die Wahl eine Chance bedeutet, unter den gegenwärtigen Bedingungen käme ein Wandel vielleicht erst in Jahrzehnten.
In Barcelona hat Papst Benedikt XVI. Die monumentale Kirche Sagrada Familia geweiht und dabei zur Basilika erhoben. In seiner Predigt sagte der Papst, das Gotteshaus sei eine wunderbare Synthese aus Technik, Kunst und Glauben. An dem Werk des Architekten Antoni Gaudí wird seit 128 Jahren gebaut. Bis heute ist es nicht fertiggestellt. Der Schauspieler Edzard Hausmann ist tot. Er lag im Alter von 75 Jahren einem Krebsleiden. Hausmann war in den 50er Jahren mit seinen Eltern in die DDR übergesiedelt, wo er zu einem der bedeutendsten Theaterschauspieler wurde. Weil er die Niederschlagung des Prager Frühlings kritisierte, bekam er 10 Jahre Berufsverbot. Nach dem Mauerfall wirkte Hausmann in Serien wie Abenteuer Airport mit und im Kinofilmen seines Sohnes Leander wie Sonnenallee und zuletzt in Dinosaurier. Gegen uns seht ihr alt aus. Borussia Dortmund hat die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga ausgebaut. Die Mannschaft gewann heute auswärts in Hannover. Noch mehr Tore fielen am Abend im Spiel Stuttgart gegen Bremen, und zwar alle 6 für Stuttgart. Es trafen Marika, zweimal Kakao sowie Gentner, Niedermeier und Bucker. Im dritten Sonntagsspiel gewann Leverkusen gegen Kaiserslautern 3:1. Die Tore schossen Helmes und zweimal Sam. Kaiserslautern war durch Dick in Führung gegangen. Die Tabelle. Spitzenreiter Dortmund hat nun 4 Punkte Vorsprung vor Mainz. Leverkusen jetzt auf Platz 3. Die zweite Hälfte beginnt mit Hannover und Bremen. Stuttgart ist auf Platz 14 geklettert. In der Abstiegszone Schalke, Köln und Mönchengladbach.
Gold für den Deutschland-Achter bei den Ruder-Weltmeisterschaften in Neuseeland. Der Titelverteidiger kontrollierte von Beginn an das Rennen auf dem Lake Karapiro. Seit dem Debakel bei den Olympischen Spielen in Peking ist der Deutschland-Achter nun ungeschlagen. Auch den letzten Angriff der Briten konnte das deutsche Großboot vor 10.000 Zuschauern abwehren. Am Ende lagen die Deutschen 62 Hundertstel Sekunden vor Großbritannien. Bronze ging an Australien. Das Achtergold überstrahlt eine ansonsten eher enttäuschende Bilanz des Deutschen Ruderverbandes. Insgesamt gab es in den olympischen Klassen je einmal Gold, Silber und Bronze.
Peter Jobbich hat bei den Fechtweltmeisterschaften in Paris die Goldmedaille im Herrenflorett erkämpft. Im Finale lag er gegen den Chinesen Lei Sheng zwischenzeitlich mit 3 Punkten im Rückstand, startete aber eine erfolgreiche Aufholjagd. Der 27-Jährige, nervenstark, präsentierte sich im Grand Palais in hervorragender Verfassung. Am Ende fiel der Sieg mit 15:11 deutlich aus für den nun 4-maligen Weltmeister Peter Jobbich.
Und nun die Wetteraussichten für morgen Montag, den 8. November.
Auch in der neuen Woche bestimmt tiefer Luftdruck unser Wetter und auch der stromfeuchtkühler Meeresluft reißt nicht ab. Zwischen Wolken und Regen bekommt die Sonne morgen vor allem im Norden eine Chance. Dort bleibt es heute Nacht auch meist trocken. Im norddeutschen Tiefland ist es auch klar. In der Mitte und im Süden regnet es teilweise. Der meiste Regen fällt von Bayern bis nach Sachsen. Morgen regnet es in der Südosthälfte gebietsweise, besonders am Alpenrand auch längere Zeit. Sonst eine Mischung aus Hochnebel, Wolken und Sonne. Örtlich gibt's Schauer. Oberhalb von etwa 500 Metern kann es schneien. Schwacher bis mäßiger im Nordwesten, frischer bis starker Wind aus östlichen Richtungen an der Nordsee und auf den Gipfeln der Mittelgebirge auch stürmische Böen. Im Norden unter klarem Himmel heute Nacht leichter Frost, im Südosten bis 7 Grad. Morgen Temperaturen zwischen 3 und 8, am Oberrhein bis 9 Grad. Auch in den folgenden Tagen geht es wechselhaft weiter. Mal gibt's Hochnebel oder Wolken, mal Sonne. Vor allem in der Westhälfte auch ein paar Schauer. An den Temperaturen ändert sich wenig.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 22.45 Uhr mit Tom Buro. Darin Proteste und Blockaden, der letzte Stand zum Castortransport sowie Tore und Triumphe. Ausführliche Berichte zu den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga.